So, Johannes, ist dein Broadcaster vorbereitet?
Natürlich ist es vorbereitet. Ja.
Und da lehnt er sich über den Schreibtisch und richtet ihn her. Das ist doch schön. Diesmal habe ich direkt am Anfang der Pre-Show gefragt, nachdem wir das letzte Mal so halbgar angefangen haben.
Ja, jetzt ist also alles vorbereitet. Wir können sauber loslegen.
Exzellent. Exzellent. Ja. Wie geht's dir, Herr?
Ja, du, also für euch da draußen auch. Ich bin gerade zur Tür reingestolpert und direkt in den Podcast quasi. Ja. Ich war schon, weiß ich nicht, 15 Minuten zu spät. Also
ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich noch kurz heimfahre, um Pakete zu holen, die gerade bei mir in dem Moment abgeliefert wurden, aber ich habe es dann gelassen.
Ja.
Nicht übertreiben.
Nee. Also mir geht's gut. Ich bin gerade reingestolpert in die Tür. Heute war ein bisschen was los. Mehr dazu gleich. Ich kann so viel sagen. Eine dieser Sachen, die ich heute erlebt habe, war das Thema Auto. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem neuen Elektroauto an der Stelle.
Das ist richtig.
Mein Leasing läuft Mitte, Ende Juni aus und ich habe mir ja mit abgeschlossen, was zu bestellen. Weil wir jetzt was zu bestellen, das ist natürlich dann dauert es ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis was kommt. Dementsprechend habe ich gesagt, ich nehme was auf dem Hof steht und muss mich jetzt aktiv umschauen. Und bin viel auf Leasingmarkt und so unterwegs und jetzt auch.
Du hast sogar auf TikTok und so weiter Leute gefragt, was es sonst so gibt, ne? Also du warst da ziemlich aktiv und hast auch hier im Podcast. Was wurde dir denn alles vorgeschlagen?
Ja, also ganz oft kommt das Thema Tesla, ne? Aber Tesla ist halt, sage ich mal, wenn du es leasen möchtest, die schlechteste Wahl, die du treffen kannst. Leasing, Tesla ist absurd teuer. Krass. Tesla ist gut, wenn du dann...
Dabei haben das so viele Firmenflotten.
Ja, klar. Ich meine, wenn du so richtig viele davon abnimmst, dann wird es natürlich auch wahrscheinlich attraktiv, so Flotten-Deals. Ja. Aber als einzelne Firma oder halt als Einzelunternehmen ein Auto, das kriegst du dann nicht preiswert bei Tesla. Oder du nimmst halt, weil du absurd viel Geld hast und dir es egal ist. Aber nur mal so ein Verhältnis zu sehen, ich sehe immer noch Tesla, wenn man jetzt Tesla und Mercedes-Benz miteinander vergleicht, sehe ich Tesla in der Qualität und auch das, was ich selber gesehen habe, noch ein deutliches Stück unter dem Mercedes-Benz zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Wenn ich halt einen Tesla leasen würde, dann wäre ich dann kann ich einen Mercedes nehmen für denselben Preis und hätte dann aber einen Mercedes. So. In der Region sind wir uns. Also du findest kein sinnvolles Leasing von einem Tesla unter 700 Euro. Also, also eher so 800 Region.
Crazy, so teuer.
Und also Tesla ist super, wenn sie ihre Aktion fahren, wie jetzt gerade, wo du, dann kannst du es kaufen oder finanzieren. Aber dann hast du echt gutes, also für das Geld ein gutes Auto. Ja. Aber wenn ich nicht kaufen will oder nicht finanzieren will, dann ist Tesla für mich raus an der Stelle.
Was ja aber eigentlich auch mal interessant für dich wäre, durchzurechnen, seitdem du jetzt Leasing hast. Aber du willst ja Leasing machen, weil du immer neue Autos fahren willst. Das habe ich mir jetzt gemerkt.
Ja, genau. Und deswegen war ich jetzt heute bei meinem Händler, bei Skoda, die ja auch nur ein Elektroauto im Angebot haben aktuell. Und deswegen, weil ich ein neues Auto nach 3 Jahren möchte, war ich beim selben Händler und habe mir dasselbe Auto quasi angeschaut.
Das ist total neu.
Genau, nein, also natürlich, ich war da nicht grundlos. Ich war heute, wie gesagt, bei Skoda, bei meinem Händler. Ich bin mit dem Händler nicht ganz so glücklich. Da habe ich vielleicht schon ein paar Geschichten drüber erzählt in der Vergangenheit. Am Ende ist es natürlich aber auch hilfreich, wieder beim selben Händler ein Fahrzeug zu nehmen. Gerade wenn man damit rechnet, dass bei dem Fahrzeug, was man jetzt abgibt beim Händler, eventuell Folgekosten bei der Abgabe entstehen können. Dann ist natürlich für beide Seiten attraktiver, wenn man dann sagt, ich bleibe bei diesem Händler, um dann bei der Rückgabe jetzt nicht massiv ausgeraubt zu werden. Ja. Und zudem können sie, wie gesagt, kein ganz neues Auto anbieten, jetzt nach 3 Jahren, aber sie können meinen ENIAC in einer 2024er Variante anbieten, der jetzt genau die Kinderkrankheiten, die dieses Auto vor 3 Jahren hatte, als es ganz neu auf den Markt kam, jetzt halt ausgemerzt haben. Zudem gibt es dieses Auto jetzt in einer neuen Fahrzeugform. Es gibt es als Coupé. Ja, es gibt andere Farben, die man wählen kann. Und summa summarum habe ich mir jetzt eben mal durchrechnen lassen, ein paar Angebote durchrechnen lassen dort. Für ein Coupé, andere Farbe, diesmal die Sportsline, so ein bisschen neue Sitze, neues Interieur, um so maximal neues Auto zu haben. Obwohl man grundsätzlich mal dasselbe Modell quasi wie vor 3 Jahren nimmt, nur halt jetzt abgedatet. Und Software ist halt besser. Und heute hatte ich die Probefahrt, konnte mir das Ganze anschauen, konnte es ausprobieren. Allein die Motoren...
Bist du Coupé gefahren oder bist du Kombi gefahren?
Nee, ich bin weiterhin den SUV gefahren. Den Coupé konnte ich mir nur anschauen, aber das, was ich mir jetzt gezeigt, was ich mir jetzt für die Probefahrt geben konnte, das war im Grunde genommen jetzt derselbe, die SUV-Form. Aber ich hatte jetzt eine Allrad-Version heute. Und das war natürlich schlau von denen, dumm für mich, weil die Allrad-Version, die ging schon gut ab. Ne? Also, mir war ja Reichweite heute völlig egal, ich habe das Ding aber rumgelassen und durchgedappt. Das Fahrzeug wird morgen ausgeliefert an die Person, die den gekauft hat. Es tut mir leid, dass ich den heute ein bisschen...
Und dann darfst du damit eine Probefahrt machen,
das ist ja krass. Die sind raffiniert. Ja. Und habe mir dann gesagt, komm, rechne mir doch mal bitte jetzt doch noch mal die Allrad-Version von diesem Auto.
Ja, also, Köder ausgesetzt, Fisch hat angebissen.
Also für mich muss ich sagen an der Stelle, es gibt 2 Autos noch zur Auswahl. Einerseits gibt es für mich jetzt eben diesen Enyaq in der neuen Version zu nehmen. Wenn ich jetzt, wenn ich den jetzt bestellen würde, weil ich würde den tatsächlich bestellen, dann würde das ungefähr, ich würde den wahrscheinlich in Richtung Oktober kriegen können. Vielleicht auch ein bisschen früher sogar. Das heißt, das Leasing würde dann verlängert werden. Das geht halt auch, weil das dasselbe Autohaus ist. Die würden dann, mein Auto würde ich weiterfahren, so in denselben Konditionen bis zur Auslieferung.
Ja.
Das wäre natürlich interessant und dann hätte ich ein konfiguriertes Auto, so in der neuen Version. Und dann ist für mich noch ein zweites Auto im Rennen und zwar von Hyundai, der IONIQ 6. Komplett konträres Auto, Sportwaggon, vom Formfaktor so wie ein Porsche 911. Sieht von hinten auch aus, immer noch, sage ich zumindest so, sieht von hinten aus wie ein Porsche 911 von hinten. Von vorne sieht aus wie ein asiatisches Auto, potthässlich, aber immerhin von hinten, hui. Ja. und ist halt wirklich mal halt was ganz anderes. Ne? Und den möchte ich gerne eigentlich auch Probe fahren noch, den Hyundai IONIQ 6. Und der wird halt quasi verschenkt, muss man sagen. Ne? Also so mal Leasingfaktor bin ich gerade bei dem Enyaq bei Leasingfaktor 1,0. Da habe ich ein bisschen nachverhandelt. Der war bei 1,1, den habe ich jetzt auf 1,0 bekommen. Und so ein Hyundai IONIQ 6, den bekomme ich für Leasingfaktor zwischen 0,6 und 0,8. Also da reden wir von
einem Unterschied.
Da reden wir vom selben List, wenn ich mir den so ausstatte wie den Enyaq und dann habe ich denselben Listenpreis bei beiden Autos. Dann habe ich den im Leasing, kriege ich den IONIQ 6 für 400 Euro netto, zwischen 400 und 500 Euro netto, während ich dann bei 500 bin, bei 500 bis 600 Euro beim Skoda. Mhm. Also da ist schon ein bisschen was drin. Die 2 Sachen stehen zur Auswahl. Aktuell bin ich noch ein bisschen pro Enyaq, aber mal gucken, was Hyundai so macht.
Ich wollte jetzt fragen, du hast schon sehr schön über diesen Enyaq geredet. Redest du dir das gerade schön, weil es halt so mit Kosten, Rückgabe, Fahrzeug und so weiter am Ende nachher du hoffst, dass du halt da wirklich aus dieser Nummer rauskommst, dass sie dich abkassieren? Oder
weil ich am Ende auch weiß, was ich habe. Also bei den asiatischen Herstellern...
Also so neu soll es dann sein.
Ja, weil bei den asiatischen Herstellern ist halt immer so, ne? Klar, man kann es probieren, aber du hast halt... Ich sag mal so, ich höre...
Du liebst die deutschen Tugenden, was der Bauer nicht kennt, das frischt.
Ich recherchiere ja auch sehr viel und ich höre halt mehr Negatives von Hyundai mit die normale 12-Volt-Batterie. Das wird vom Auto ständig leer gesaugt und geht gar nichts mehr und so. Ich lese schon und höre auch viele Horrorgeschichten halt und da sage ich halt, ja gut, ne? Aber ja, schauen wir mal. So ist es.
Ja, ne? Wir werden es herausfinden.
Auf jeden Fall.
Spannend, ja. Spannend.
Und jetzt was bei dir noch?
Naja, also wir hatten jetzt unsere Nebenkostennachzahlung. Interessanterweise, glaube ich, ein Jahr später als alle anderen. Wir mussten jetzt tatsächlich für 2023 knapp 1.000 Euro, ein bisschen mehr als 1.000 Euro nachzahlen.
Okay.
Dabei hat es uns noch gut erwischt, weil die Leute, die unter uns wohnen, die müssen fast 2.000 Euro nachzahlen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, woran dieser große Unterschied liegt, ob das Verbrauchsunterschied ist oder ob das ein Vorauszahlungsunterschied ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich vielleicht ein Mix aus beiden oder sowas. Und jetzt sind unsere Nachbarn unten drunter sehr unzufrieden. Ich meine, bei 2.000 Euro nachzahlen kann ich das auch schon verstehen, dass man da erstmal schlucken muss, vor allem zu Beginn des Jahres immer noch.
Ja.
Aber ja, die Art und Weise, wie sie jetzt über unsere Vermieter reden, kann ich nicht ganz verstehen, weil man muss bedenken, wir haben eine Miete im ganzen Haus von allen Parteien, die weit unter dem regulären Mietschnitt liegt. Wir haben jetzt, also wir haben jetzt tatsächlich vor, ich glaube, 3 Wochen oder sowas einen Brief bekommen mit einer Mieterhöhung. Mhm. Nach 5 Jahren, die erste. Und das ist Peanuts, was die erhöhen im Vergleich zum regulären Mietspiegel. Mhm. Und trotzdem haben die denen eben vorgeworfen, so, also jetzt, ich weiß nicht, ob sie mit denen schon direkt geredet haben, aber uns haben sie es gesagt, so, ja, die würden sich ja um nichts kümmern und die denken ja gar nicht für die Mieter und dies, das und jenes. Mhm. Und denk so, ey, jedes Mal, wenn wir unserem Vermieter was schreiben, dass da irgendwas bei uns in der Wohnung nicht stimmt. Sei es, die Klospülung geht mal wieder nicht, weil sie sich verhakt hat, weil die ist halt irgendwie schon 40, 50 Jahre alt oder sowas. Keine Ahnung, wann die neu gemacht wurde, die verhakt sich ab und zu mal, ja. Mhm. Spätestens einen Tag später steht unser Vermieter da und kümmert sich drum. Als wir was mit der Heizung haben, ist er direkt am Abend noch vorbeigekommen, obwohl jetzt nicht mega kalt war, das war im Herbst oder so. Ja. Ist er direkt am Abend vorbeigekommen. Jetzt hatten wir das dritte Jahr leider Schimmel bei uns in einem Zimmer drin, was wir immer so bisher ganz normal wegbekommen haben. Aber jetzt nach dem dritten Jahr haben wir gesagt, es wäre schon cool, wenn man jetzt mal danach guckt, dass wir es nicht einfach immer nur wegwischen, weil das setzt sich halt auch irgendwann innen drinne fest. Mhm. Und das war auch, die haben jetzt innerhalb von 2 Monaten wurde das komplette Zimmer auf der einen Seite gedämmt. Und komplett mit Neumaler arbeiten und so weiter und so fort. Die kümmern sich mega um uns, die sind super lieb. Und jetzt kam halt diese Nachzahlung, deswegen verstehe ich jetzt gerade gar nicht, warum die Nachbarn unten so mies drauf sind, auch wenn das viel Geld ist, das verstehe ich. Aber wie sie jetzt über unsere Vermieter sprechen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich vermute einfach, war einfach ein doofes Timing mit den Verträgen. Und zwar, sie mussten, also wir hatten 2022, als alle gesagt haben, jetzt kommt die Mega-Nachzahlung, hatten wir nur 50 Euro Nachzahlung. Mhm. Also gefühlt nichts. Mhm. Ja. Und jetzt dafür 2023 halt um die 1000 Euro. Und ich vermute einfach, dass die gerade am Ende dieser Hochpreisperiode den Vertrag wechseln mussten. Mhm. Und dann halt noch gerade am Ende so einen teuren Vertrag erwischt haben mit 18 Cent oder sowas pro Kilowattstunde. Und jetzt quasi ist ja natürlich alles günstiger, deswegen können viele schon wieder viel günstigere Preise, müssen nur noch viel günstigere Preise zahlen. Aber unsere Vermieter wechseln halt jetzt zum 1.7. erst wieder, weil ich denke mal, dass da dann die Vertragslaufzeit irgendwie vorbei ist oder so, ja. Und ich glaube einfach, das war doofes Timing in dem Moment, was du ja aber nicht wissen kannst. Ich meine, ich hatte mit unseren Strompreisen auch mega Glück. Ich hatte nämlich auch noch einen Vertrag, der über diese ganze teure Periode hatte ich spottbilligen Strompreis. Mhm. Und als ich es dann neu machen musste, waren die Preise auch schon wieder am Fallen. Mhm. Und dann habe ich sogar noch 2 Monate, nachdem ich den neuen Anbieter hatte, habe ich dann nochmal intern einen Vertrag umgestellt, dass das auch nochmal günstiger geworden ist. Und jetzt habe ich eben regulär wieder günstigen Strom. Und so hatte ich nie massive Stromnachzahlungen. Nur halt beim Gas hat es uns jetzt erwischt. Aber ansonsten gab es jetzt nichts Spannendes. Mhm. Ja.
Ja, so. Ja, aber darf ich fragen, was zahlt man so für Strom bei dir?
So ungefähr? Also regulär, du meinst pro Kilowattstunde, aktuell bin ich bei, glaube ich, 31 oder 30 Cent.
Das ist schon sehr günstig. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei, ich war jetzt, glaube ich, bei 35 und bin jetzt bei 31. Also letztes Jahr bin ich ein Jahr hier ungefähr. Und da hatte ich dann 35 und jetzt sind es, glaube ich, 31, wo ich jetzt beim selben Anbieter günstiger,
ja.
Wo sie mir ein günstigeres Angebot gemacht haben von 4 Cent. Und das, ja.
Ist gut. Ja, kannst dich nicht beschweren. Nee, ich wechsle ja in der Regel jedes Jahr. Ich war jetzt das letzte Mal bei Vattenfall, davor war ich bei E.ON. Und war alles relativ ähnlich. Mhm. Bei E.ON das teuerste war, glaube ich, mal irgendwie, was hatte ich denn hier? Ich schaue gerade rein. Das war noch 31 Cent. Dann war das Vattenfall, was zuerst, glaube ich, teuer war, bei 40 Cent. Und das habe ich dann aber nochmal umgestellt, als die Preise gefallen sind. Genau, und dann war ich sogar bei einem Arbeitspreis von 26 Cent mit diesem neuen Angebot. Das war richtig günstig, dafür war der Grundpreis ein bisschen höher, aber es hat sich noch gerechnet. Und jetzt bin ich bei 30 Cent. Dafür einen günstigeren Grundpreis, also rechnet sich es auch wieder.
Ja, und ich habe übrigens gelogen. Es sind bei mir Arbeitspreis 25,3 Cent pro Kilowatt. Schön. Und 13 Euro Grundgebühr.
Schön. So, jetzt gucke ich nach meiner Grundgebühr. Dann haben wir das auch alles vollzählig. Ich habe nur einen jährlichen Grundpreis, den muss ich ja eigentlich nur durch 12 rechnen. 11,66 Euro habe ich jährliche monatliche Grundgebühr und dafür 30 Cent.
Mhm. Ja.
Ja. Aber da ich ja mein Balkonkraftwerk habe,
ja,
ist es ja insofern ganz cool, weil wenn die Sonne richtig drauf knallt, kann ich da richtig schön Strom sparen. Und in den guten Monaten können wir echt fast die Hälfte von unserem Stromverbrauch selber produzieren. Und dann kriege ich immer eine schöne Rückzahlung, wie auch jetzt, als ich Vertrag gewechselt habe, habe ich 300 Euro zurückbekommen.
Ja, jetzt bin ich halt auch noch mal überlegen, ob sich bei mir ein Balkonkraftwerk lohnen würde und sich das dann positiv auswirken würde.
Kommt drauf an,
würde.
Ob ihr so viel Sonne habt.
Ja,
ich weiß nicht, ob bei euch auf der Terrasse wie viel
aber
Sonne
das müsste ich mal gucken, wie man das irgendwie, weiß ich nicht, messen kann. Das muss ich
mal du musst nur mal gucken, von welcher Uhrzeit bis zu welcher Uhrzeit hast du in der Regel Sonne und in welchem Winkel kommt die. Also kommt die ziemlich schön rein oder ist die eher in einem starken Winkel oder sowas?
Da gibt es bestimmt so Online-Dings, wo man das eintragen kann und dann sagen die das einem bestimmt.
Das ja, aber es kommt, also bei euch an der Terrasse kommt es natürlich auch noch drauf an, wo stehen die Häuser, wo stehen Bäume drumherum. Das
ja, kann nee, ich so meine, wenn ich die Realwerte eingeben kann, die ich hier abzählen kann. Ja. Interessant finde ich auch, ich habe auf 2 Jahre den Vertrag gemacht. Damit ich diese 25 Cent aufrechterhalten kann.
Mhm.
Jetzt steht ja aber auch nochmal eingeschränkte Preisgarantie 12 Monate, was auch immer das bedeutet. Nun gut.
Dass es danach teurer werden kann, mein Freund.
Ja, das wäre natürlich, naja, gut. Schauen wir mal, was passiert. Also, dann würde ich sagen, fangen wir doch an, oder?
Ja, bitte. Herzlich willkommen zur 153.
Ja, wenn die Zahl im Dokument stimmt, aber ich gehe fest davon aus.
Ich hab sie überprüft und nachdem wir jetzt unsere ganzen Stromtarife verglichen haben, wissen wir, unsere Zahlen sind richtig.
Genau. Ja, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, was Zahlen, Daten, Fakten, was jetzt die letzten 2 Wochen bei dir so abging.
Zu viel, um ehrlich zu sein. Also, was heißt zu viel? Ich habe es jetzt gerade vor allem diese Woche relativ entspannt. Ich habe jetzt heute Morgen den vorletzten UGC-Auftrag abgearbeitet, der jetzt noch diese Woche sein musste. Ich habe jetzt noch einen ausstehend, aber da ist das Produkt noch nicht angekommen. Die versuche ich eher Richtung Mitte April zu ziehen, weil ich ja jetzt demnächst unterwegs bin für 2,5 Wochen. Von dem her habe ich es jetzt relativ entspannt, konnte heute Morgen mal mein Büro aussaugen, ein bisschen aufräumen, habe mal gelben Sack und Papier rausgebracht und so weiter. Von dem her ist das relativ entspannt, aber so, es sind immer so Kleinigkeiten, die sich aufsammeln, die es auch so einfach so Bürotätigkeiten manchmal haben oder die einfach so für die Geschäftsentwicklung interessant sind. Da haben sich tatsächlich ein paar Sachen ergeben. Ich hatte ja schon öfters erzählt von meinem Metaller, den ich Social Media betreue. Und mit dem hatte ich bisher ausgemacht ein 6-monatiges Zusammenarbeit, 6 Monate. Und zwar war das nur basierend auf einem Angebot. Also ich habe Angebot gemacht, Social Media Strategie und danach 6 Monate, beziehungsweise wahlweise verpflichtend 3 Monate und wenn wir es nicht beenden, dann 6 Monate Betreuung. Und das läuft jetzt Ende März aus, also bin ich letzte Woche, als ich dort war, mal hin ins Büro und habe gefragt, wie wollen wir denn jetzt weiterarbeiten? Weil, sage ich mal, die Zusammenarbeit war ja basierend auf dem Angebot. Das würde jetzt auslaufen. Wie schaut es denn aus? Haben wir kurz ein bisschen geredet, die waren mega zufrieden oder sind mega zufrieden, sie wollen es auf jeden Fall weiter behalten, sie wollen es sogar noch mittelfristig intensivieren, da sind wir jetzt auch schon dran mit Highspeed-Kamera und schieß mich tot und was nicht alles, also super spannende Sachen, das werde ich dann mal zu gegebenen Zeit später erzählen. Und dann habe ich gemeint, okay, also dann wäre jetzt im Prinzip nur die Frage, wie wollen wir weiterarbeiten? Normalerweise mache ich jetzt dann immer quasi einen Vertrag mit meinem Kunden über einen Dienstleistungsvertrag und können Sie sich gerne drüber Gedanken machen, 6 Monate, 12 Monate oder wenn er will, können wir es auch jetzt gleich machen, ich habe einen dabei. Also ja, hol ihn raus, machen wir gleich. Und dann hat er tatsächlich direkt so aus dem Stand innerhalb von 5 Minuten war das 12 Monate verlängert. Mit einer automatischen Verlängerung nach den 12 Monaten um weitere 6 Monate, wenn sie es nicht beenden.
Mhm.
Das heißt, auf jeden Fall den Kunden jetzt mal sozusagen safe gemacht fürs nächste Jahr. Und es ist auch eine richtig coole Zusammenarbeit. Also die macht Spaß. Und wie gesagt, da kündigen sich ein paar echt spannende Sachen an. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Obwohl, und das ist spannend, die Zahlen gerade, vor allem auf Social Media, sich nicht so mega gut entwickeln.
Okay.
Gibt aber eine Erklärung dafür. Wir hatten ja dieses eine Video. Also
konkret bei dem Kunden oder so.
Genau, konkret bei dem Kunden, ja, genau. Also wir haben ja gestartet mit 320 Followern und sind dann relativ schnell hoch innerhalb von 3-4 Monaten auf 1700. Jetzt waren wir Ende letzten Monat bei 1770 und aktuell stehen wir bei 1760 oder sowas. Also ist runtergegangen. Obwohl wir laut den Statistiken immer neue Follower gewinnen. Ja, aber es droppen halt mehr raus, als dass wir neue bekommen. Und das liegt, glaube ich, daran. Wir hatten ja dieses virale Video, was mittlerweile knapp 16 Millionen Aufrufe hat. Und dann hatten wir noch welche mit 300.000 und noch ein, zwei mit 50.000 oder sowas. Ja. Und dadurch erreichst du natürlich Menschen, die nicht deine initiale Zielgruppe sind, sondern die einfach aufgrund des Videos Follow gedrückt haben.
Ja.
So, und jetzt hat dieses Video haben wir aber Anfang November gepostet. Jetzt ist März, das heißt, ist schon eine ganze Weile vorbei und die kriegen ja trotzdem die ganzen Reels und die ganzen Postings in ihren Feed.
Mhm.
Und wenn die jetzt den Posting sehen und die merken, hä, das habe ich nie gemacht, weil sie verstehen die Verknüpfung zwischen dem Video und dem Post zum Beispiel nicht. Also sagen die, nee, unfollow, will ich nicht mehr sehen. So, das heißt, die droppen raus, dann hast du immer so ein bisschen Fake-Accounts, die rausgelöscht werden. Ja. Und entsprechend, wenn du halt so massiv gewachsen bist über so ein virales Video, hast du halt jetzt so ein Vierteljahr später schon ein Dropout. Das muss man schon sagen. Ist total spannend zu beobachten, weil ich habe das schon öfters mal gelesen und mitbekommen, aber jetzt erfahre ich es gerade am eigenen Leib. Das lässt einen im ersten Moment so ein bisschen zu verzweifeln, weil man gibt sich richtig Mühe mit den Postings, mit den Reels, neue Ideen, dies, das und trotzdem wächst es gerade eigentlich nicht. Ich meine, unsere Reichweiten sind konstant. Also das ist echt cool, abgesehen, also wenn wir dieses virale Video jetzt mal rausrechnen, sind unsere Reichweiten konstant, aber die Follower tatsächlich sind gerade im Moment rückläufig. Das ist total spannend. Ja.
Aber genau. Die Erfahrung habe ich jetzt zumindest bei mir gemacht, es gibt doch auch schon einige Fake-Accounts, gerade auf TikTok.
Voll.
Also
ja,
das
ja.
fand ich sehr spannend und ich sehe auch, das wird auch bekämpft, weil wenn ich sehe mal so, weil ich war dann so erstaunt, weil ich hatte so richtig verhältnismäßig viele Follower bekommen in einer gewissen Zeit und hatte so eine schöne Zahl und dann habe ich aber gemerkt so, okay, das sind dann innerhalb von wenigen Stunden oder von einem Tag sind da irgendwie, weiß ich nicht, 15 Follower waren weg.
Ja.
Und dann habe ich mal so nachrecherchiert und gesehen, oh, die sind da doch ganz aktiv, das zu bekämpfen.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da ist auch auf Instagram so. Also auf allen Plattformen, die bekämpfen das ganz gut, ja. Genau, also der eine Kunde, der hat jetzt verlängert ein Jahr, das war cool. Dann habe ich jetzt ein Gespräch gehabt mit einem neuen Kunden. Da geht es jetzt, ja, das ist noch so ein bisschen fraglich. Geht es wirklich um 100% Social Media oder geht es jetzt erstmal nur um YouTube-Videos, wo ich quasi so Erklärvideos machen soll? Aber da wollen wir jetzt halt im April mal ein erstes Video machen, weil das ist, sage ich mal, schon inhaltlich auch nischig.
Ja.
Und da muss ich mich natürlich reinarbeiten, dass ich die Skripte schreibe. Bisher wurden die Skripte immer geliefert. Aber die Kundin sagt halt, naja, die Skripte schreiben ist das Aufwendigste. Deswegen kann sie nicht so viele Videos machen, weil das so zeitraubend ist. Wenn ich das übernehmen könnte, wäre mega. Und dann könnte sie sich vorstellen, 5 bis 10 Videos pro Monat zu machen. Und aktuell, das heißt aktuell, das wären dann so, je nachdem, wie wir am Ende verhandeln, möglicherweise zwischen 2.800 und 3.500 netto. Also das wäre ganz nett, je nachdem, wie wir am Ende verhandeln, wie lang die Videos werden und so weiter. Und ob sie dann sich auch bewusst ist, dass es so viel kostet, wenn sie so viele Videos von mir will, das ist ja immer nochmal die andere Frage. Genau, aber da hatten wir jetzt auch das Gespräch und sind jetzt erstmal so verblieben, weil ich ja jetzt unterwegs bin, dass wir Mitte April nochmal angehen, weil dann bis dahin will sie nochmal 2 Skripte fertig machen und mir ein Thema schicken, was ich dann erarbeiten soll. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Entwicklung, was so langfristige Kundenzusammenarbeit angeht. Und was auch witzig ist, der dritte Kunde, ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt, dass da ein Kundengespräch ansteht. Und zwar das erste Gespräch war Anfang Februar geplant. Wir haben es bis heute noch nicht gemacht und wir haben es jetzt für Mitte April gescheduled. Also das zieht sich schon eine ganze Weile. Und das Witzige ist, der Kunde kommt aus einem familiären Umfeld, mit dem arbeite ich schon super, der hat die Kundennummer 0001. Ja, also mit dem arbeite ich wirklich schon mega lang zusammen und das nehme ich ihm auch nicht gar nicht krumm. Die sind gerade am anderen Ende der Welt, die kommen jetzt erst im März wieder nach Hause, die waren da jetzt ein halbes Jahr. Komplettes Remote-Business, sind in der Wirtschafts- und Steuerberatung tätig, beziehungsweise Steuerberatung nicht so richtig, aber es hat was mit Steuern und Wirtschaft zu tun und Finanzen und dies, das. Und die sind aber dort drüben einfach richtig heftig krank geworden und haben bestimmt 4 oder 5 Wochen waren die einfach ausgenockt mit irgendeinem Infekt, was die hatten und lagen 3 Wochen fast komplett im Bett. und haben dann erstmal zu tun gehabt, ihre ganzen eigenen Kundengeschichten am Laufen zu halten, während sie krank waren, dass sie gesagt haben, naja, Social Media ist jetzt nicht das Wichtigste, wir haben genug Kunden. Mhm. Wir machen jetzt erstmal, wir schieben mal dieses Gespräch auf später und gucken, dass wir das Nötigste hinkriegen. Genau, aber entsprechend, also das kann auch mal passieren. Ich meine, der Metaller, den ich hatte, das war auch ein halbes Jahr lang, was es gedauert hat, bis ich den Auftrag bekommen habe. Jetzt bei dem Kunden weiß ich, der Auftrag wird kommen. Es fehlt eben jetzt bloß der Startschuss und nachher Budget-Absprachen. Und dann geht es da auch relativ zügig los und dann ist da auch genug zu tun. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. So viel zum Thema Social Media. Monster, die spannende Anfrage habe ich bekommen, und zwar auch über einen Kontakt bei uns aus dem kirchlichen Netzwerk. Werde ich so angeschrieben, hey Simon, ich habe da eine Anfrage bekommen, darf ich deinen Kontakt weiterleiten? Es geht darum, dass eine Hilfsorganisation, die bei uns im kirchlichen Netzwerk ist, Freelancer sucht, die sie in Katastrophengebiete schicken kann.
Okay.
Und zwar nicht erst so 3-4 Wochen später, sondern quasi, wenn du in den News liest, dass die Katastrophe passiert ist, wurde mir quasi gerade ein Flugticket gebucht.
Okay.
Ja, also super spannend. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ganz früher, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, The Bang Bang Club?
Nee.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es um Kriegsreporter und Kriegsfotografen. Unter anderem geht es da auch ganz kurz mal um dieses Bild, wo damals der Pulitzer-Preis gewonnen wurde, wo so ein sehr abgemagertes Kind in der Wüste am Boden liegt und im Hintergrund schon der Aasgeier erwartet.
Okay.
Mhm. War ein ziemlich krasses Bild, was damals Monster durch die Presse ging. Der Fotograf hat einen Pulitzer-Preis bekommen. Das wird da so ein bisschen thematisiert, aber hauptsächlich geht es eben um so Kriegsfotografie. Und das habe ich damals geschaut, da war ich während meinem Abi. Es hat mich mega fasziniert und ich habe tatsächlich mir eine ganze Weile überlegt, ob ich in diese Richtung mich entwickeln möchte beruflich. Fotografie, Filme und so weiter. Habe es dann aber nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, aus welchem Grund sollte ich in ein Kriegsgebiet gehen, um einfach nur den Nervenkitzel zu spüren und zusätzlich immens hohe Investitionskosten für diese ganzen Sicherheitstrainings. Ja. Also habe ich das sein gelassen. Meine bisherige Karriere kennst du besser als unsere Zuschauer. Du hast sie sehr nah begleitet. genau. Und jetzt aber diese Anfrage. Und da geht es eben nicht um Kriegsschauplätze, sondern um Katastrophenschauplätze. Ein Beispiel, was mir genannt wurde, war letztes Jahr das Erdbeben in der Türkei.
Ja, ja, ja.
Wo quasi wirklich im Prinzip direkt nachdem die News kam, dass da dieses Erdbeben passiert ist, wurden zwei Kollegen aus Bulgarien hingeschickt und haben dann dort 10 Tage lang Content Creation gemacht.
Ja.
Und zwar hauptsächlich eben für Spendenkampagnen. Und da euch auch mal kurz einen Überblick zu geben, so eine Spendenkampagne kurze Zeit nachdem ein Ereignis passiert ist, hat die Chance, Hilfsaktionen und Hilfsdienstleistungen von einem kompletten Jahr zu finanzieren. Ja, entsprechend ist gerade die Kommunikation in diesen ersten Tagen nach der Katastrophe besonders wichtig, um eben diesen Katastrophenhilfswerken und so weiter, diesen humanitären Hilfswerken, um da eben die Sachen zu finanzieren.
Mhm.
Und dafür wollen die sich jetzt eben ein Netzwerk aufbauen an Freelancern, weil die Internen halt in der Regel viel zu viel zu tun haben und auch nicht ausgebildet sind, um ordentlichen Content zu liefern.
Mhm.
Und da geht es dann um Fotos, um Videos, vielleicht auch Text, je nachdem. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder, dass ich quasi vor Ort bin und einfach Rohmaterial schicke, das kommt immer so ein bisschen auf die Internetleitung drauf an, oder ich mache wirklich so ein One-Day-Edit.
Mhm, ja.
Das heißt, ich bin tagsüber unterwegs mit einer Crew von diesem Hilfswerk, tu da Film und am Abend gibt es irgendwie so einen 40-Sekünder, den ich rausschicke.
Mhm.
Ja. Genau. Die zweite Alternative, und dies kommt darauf an, wo diese Katastrophe auf der Welt ist. Europa ist da ein Zentrum für die Kommunikation. Das heißt, auch in Europa wird ganz viel, was dann an Backoffice-Arbeit ist. Das heißt, Materialien aufarbeiten, finishen und so weiter. Das heißt, auch da suchen sie Leute, die dann in so einem Fall, wenn andere Leute irgendwo in Asien, in Afrika oder sonst wo sind, wo es auch möglicherweise eben Freelancer gibt, die dann Material schicken und ich das dann im Backoffice für die fertig mache und dann rausrende und so weiter. Genau, also für diese zwei Sachen haben die mich angefragt. Das geht jetzt seinen Gang in dieser Hilfsorganisation. Meine Kontaktdaten sind jetzt mal drin. Ich würde dann auch in gewisser Weise so einen Training bekommen für Emergency Response, um da dann eben auch nicht blauäugig ins kalte Wasser zu springen.
Genau.
genau.
Ja, also ich meine, das ist ja schon auch, kann natürlich auch, natürlich, ich weiß nicht, ob dann auch so, ich meine, ich glaube, als der Ukraine-Krieg war, da bist du ja auch.
Da war ich auch an der Grenze, ja.
Genau. Und ob dann sowas natürlich dann auch, wenn irgendwo anders nochmal Krieg ausbricht oder dass sich die Lage da nochmal verschärft, ob dann man auch in sehr Risikobereiche kommt. Ne?
Definitiv. Also sie hat auch erzählt, primär geht es erstmal um Katastrophenhilfe, aber auch in der Ukraine waren Leute von ihnen, die sehr schnell nach Kriegsbeginn reingegangen sind.
Gazastreifen ist auch Krisengebiet, aber auch Kriegsgebiet.
Das ist richtig. Mhm. Aber natürlich sie als Hilfsorganisation haben natürlich erstmal die humanitäre Hilfe im Fokus und sind natürlich auch darauf bedacht, dass sie jetzt nicht unnötig Menschen noch in Gefahr bringen. Aber sicherlich filmen kannst du nur, wenn du vor Ort bist und Fotos machen, das ist klar. Aber sie meinte, erstmal geht es wirklich um den Katastrophenschutz. Mhm. Und jederzeit steht mir frei zu sagen, ob ich das machen will oder nicht. Mhm. Genau. Und ich bin jetzt eben einer von drei Kontakten, die eben aktuell in Europa sind. Sie suchen noch ein, zwei Leute mehr, weil nicht jeder ist immer verfügbar und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall super spannend. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Mhm. Genau. Eine andere spannende Sache, ich hatte letzte Woche, hatte ich einen Zoom-Termin und zwar mit der Aguska. Sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts,
nee.
Wie vielen anderen auch, aber die ist fünfmalige Freestyle-Fußballerin. Das heißt, die so krass jonglieren können und den Ball in der Luft halten und auf den Kopf fangen und Rücken und so weiter. Da ist die fünfmalige Weltmeisterin und hat jetzt erst Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ihren fünften Weltmeistertitel gewonnen. In Südafrika war das. Die kommt aus Polen, wohnt in Deutschland und aktuell gibt es eine Dokuserienproduktion mit dem Namen Purpose, wo es quasi um Athleten geht oder verschiedenste andere Persönlichkeiten. Aber in dieser Serie geht es jetzt um Athleten, die quasi einfach zum einen eine Berufung in ihrem Leben gefunden haben, werteorientiert, moralisch, wie auch immer, die ihren Status, sage ich jetzt mal, einfach zum Guten auch nutzen wollen, Menschen positiv beeinflussen wollen. Und in dem Fall ist die Aguska auch Christin. Das passt in dem Sinn ganz gut, weil diese Doku-Serie auch wieder bei uns aus dem kirchlichen Netzwerk produziert wird, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Also das ist nicht, sage ich mal, der deutsche Fernsehsender, der das produziert oder ein anderer Fernsehsender, sondern es ist quasi die europäische Kirchenleitung sozusagen. Und die stecken da auch ganz gut Geld rein und da kommen Doku-Episoden aus der ganzen Welt. Und jetzt eben werden wir eine Episode mit der Aguska drehen. Ende April werden wir bei ihr zu Hause sein und dann werden wir wahrscheinlich nochmal im Sommer mit ihr auf einem Event sein. Möglicherweise sogar die Europameisterschaft, weil die hat dann einen Opening-Gig in München. Mal gucken, was sich da angeht. Das wird auch super spannend. Ich bin da mit dem Adrian Doré, der auch Regie geführt hat bei Encounters und bei anderen Projekten, wo ich schon mit dabei war. Das ist auch ganz cool. Das wird super spannend. Komplett mit eigenem Equipment. Zwei Kameras unterwegs und so weiter. Wird glaube ich, sehr spannend. Da sind wir jetzt in den Vorbereitungen und schauen entsprechend, dass wir da alles hinkriegen. Ja.
Ja.
Genau, dann habe ich es vorhin schon erwähnt. Ich komme nicht mehr aus dem Erzählen raus. Es ist wirklich viel. Oh Mann, ey.
Ich fasse mich kurz, dann.
Ja, es tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, dadurch, dass wahrscheinlich wir jetzt einmal aussetzen müssen mit dem Podcast, müssen wir ein bisschen aufarbeiten, um danach wieder anknüpfen zu können, weißt du?
Das ist wie Vorschlaf, genau. Das funktioniert auch nicht.
Ja, das ist allerdings richtig, ja. Nee, ja, aber gut. Wahrscheinlich muss der Podcast einmal aussetzen, weil ich werde jetzt erstmal ab Mitte nächster Woche auf dem jährlichen Jugendkongress sein in Offenburg, wo ich wieder Videoregie mache und Head of Video Department bin. Das heißt, die komplette Videoveranstaltungsübertragung, Livestream und so weiter und so fort läuft über meinen Schreibtisch und da werde ich dann wieder sein von Mittwoch bis Montag und das dort alles machen. Was ganz cool ist, wir werden wahrscheinlich ein 5-6 Kamera-Setup haben mit Live-Musik, mit Sprache auf der Bühne und so weiter. Ungefähr 1200 Leute werden wahrscheinlich da sein im Publikum. Und parallel dazu werden wir auf diesem Kongress für Lighthouse Records werden wir noch Musikvideos drehen. weil dort ist eine Künstlerin, mit der haben wir schon zusammengearbeitet, die Melina Godina, die wird da ein Konzert machen. Und am Tag nach dem Konzert werden wir quasi nochmal 2 bis 3 Musikvideos mit dir drehen, während dem einen Nachmittag, wo kein Programm ist.
Okay.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles aufgehen wird. Da sind wir auf jeden Fall schon fleißig in der Planung. Und dann komme ich montags zurück, dann bin ich dienstags zu Hause und dann werde ich mittwochs in die USA fliegen. Das habe ich ja dem letzten schon mal angekündigt. Habe jetzt gestern auch meine Präsentation vorbereitet. Ich werde da tatsächlich jetzt auch so, also sie haben so TED-Talk-Format gemacht, dass quasi jeder so ungefähr 30 Minuten so eine Session hat, wie so ein TED-Talk, wobei TED-Talks sind noch kürzer, glaube ich, die sind nur 10 bis 15 Minuten.
Ja, genau.
Wie dem auch sei, ich habe einen 30-Minuten-Slot, den ich füllen muss und es geht um das Thema Netzwerk. Und das werde ich anhand von der Daniel-Doku, die wir gedreht haben, erklären, wie man Netzwerk nutzen kann, weil tatsächlich bis auf einen Kontakt sind alle anderen nur durch Netzwerk entstanden.
Mhm.
Also ein Kontakt, den ich zum Thema Archivmaterial hatte, den habe ich selber akquiriert. Alle anderen, Crew, Postproduktion, Musik, Animation, Production Service im Ausland, Crew in Amerika, alles lief übers Netzwerk.
Mhm.
Und das werde ich anhand dessen einfach mal darstellen, wie Netzwerk funktionieren kann oder warum es so wichtig ist, Netzwerk zu haben. Nicht nur in seinen eigenen 4 Wänden quasi um die Ecke, sondern einfach auch im größeren Stil, bei mir ja auch mittlerweile international recht präsent. Genau, und das werde ich dort machen. Da wirst auch du unter anderem vorkommen in dieser Präsentation. Okay. Du warst ja auch Teil von der Daniel-Doku.
Ja.
Und begleitest ja auch meinen Weg schon sehr lange. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Da werde ich dann hinten dran noch 1,5 Tage in LA hängen und werde mir dann mal so Warner Bros. Studios, Paramount Studios anschauen, mal den Rodeo Drive Schaufenster-Shopping machen und Walk of Fame runterlaufen. Genau, mal gucken. Ich habe mir da so ein paar Stationen aufgeschrieben, die ich mir gerne angucken möchte. Und dann komme ich zurück. Und dann muss ich relativ schnell mein Büro in ein Studio umbauen. Du warst demnächst da, du weißt jetzt, wie es aussieht.
Ja.
Für alle anderen, hört man eigentlich im Hintergrund, dass hier geschraubt wird und gearbeitet wird?
Sag doch mal was.
Jetzt sag ich was.
Nee, also deine Stimme überdeckt es ganz gut und sonst hast du Gates, dass man es nicht hört.
Sehr gut.
Also es kann auch sein, dass ich es über Skype nicht höre, weil Skype das Ganze wegfiltert.
Aber das könnte natürlich sein. Aber gefühlt wurde es hier gerade immer lauter.
Also mir ist nicht groß aufgefallen.
Sehr gut, sehr gut. Also ich war stehen geblieben. Mein Büro muss zum Studio werden. Für alle, die noch nicht bei mir waren, was alle sind, glaube ich, bis auf 2 Leute, die uns zuhören. Ich habe in der einen Ecke meinen Schreibtisch stehen. Dahinter ist meine Akustikwand. Gegenüber vom Schreibtisch steht quasi der Drucker. Dann ist der Eingang zu meiner Abstellkammer. Eigentlich 2/3 des Zimmers ist so Sofaecke mit Fernseh, bisschen Akustikzeug an der Wand und so weiter, wo ich halt jetzt auch schon viel drehe. Und jetzt ist aber so, jetzt habe ich eine Kundenanfrage bekommen, die kam eigentlich als UGC-Anfrage für ein ganz cooles Produkt. Und zwar geht es da so um Schaumstoff-Inlays für Koffer, für Kamerakoffer, Werkzeugkoffer und so weiter. Ziemlich cool, 1000-mal besser wie diese Dinger, die man bei Amazon bekommt. Ich freue mich wirklich schon, dieses Produkt zu haben. Und jetzt ist aber so, die wollen nicht einfach nur ein UGC-Video, sondern die wollen eigentlich auch so Produktvideos, Produkterklärvideos, die sie auf ihrer Website machen können, Anwendungsvideos und so weiter und so fort. Und das kannst du aber nicht einfach in der Sofaecke filmen, das ist total doof, sondern die haben ja auch Beispiele geschickt von ihren Mitbewerbern und die haben das meistens in so einer Art Werkstatt gemacht, weil die meiste Anwerkung einfach im Werkzeug- und Werkstattbereich ist. Und deswegen werde ich quasi hier aus diesem 2/3 meines Büro eine moderne Werkstatt bauen, das heißt eine Studio-Werkstatt, das heißt, es kommt eine fette Werkbank rein, es kommt einiges an Requisiten mit rein auf dem Tisch und so weiter. Und dann werde ich mit 2 Kameras als One-Man-Show insgesamt 4 Videos drehen für die. Das werde ich dann ziemlich schnell nach den USA machen müssen, weil dann schon recht zügig danach schon die Abgabe der Videos ist. Das heißt, da warte ich jetzt noch drauf, bis ich diese Werkbank endlich bestellen kann, weil die ist gerade nicht lieferbar und ich hoffe, dass die Auskunft des Kundenservice stimmt und dass es jetzt bis Ende der Woche irgendwann die Mail kommt, jetzt ist wieder lieferbar. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten muss ich mir noch eine Alternative suchen.
Ja, aber es muss genau die sein.
Ja, diese Werkbank ist halt schon vom Kunden freigegeben.
Mhm.
Und als ich das mit dem Kunden abgestimmt habe, war das alles super. Und dann, als dann das Angebotsbestätigung kam, war es halt nicht mehr verfügbar.
Mhm.
Und jetzt habe ich das dem Kunden schon gesagt und so weiter. Und wir finden auch definitiv eine Alternative, keine Frage. Aber zu dem Preispunkt mit den Bewertungen und der Qualität wird es schwierig.
Mhm.
Weil die kommt schon aus den Niederlanden extra. Und sage ich mal, Preisvergleiche hier in Deutschland sind halt alles irgendwelche wirklich so Billigdinger, wo du halt in jeder zweiten Bewertung und Review lesen kannst, ja, zerfällt halt, total störrisch, lässt sich nicht gut zusammenbauen, Schubladen klemmen und so. Und wenn ich halt ein Video mache und die Schublade klemmt, ist halt total bescheuert.
Ja.
Ja. Aber wir wollen halt jetzt auch keine 800-900 Euro für die Werkbank ausgeben, sondern wir sind halt irgendwo so bei 300-400 Euro. Mhm. Dann kommt noch Requisitenzeug dazu und sowas. Und dann muss auch eigentlich gut sein für die Videos. Ne?
Mhm.
Genau, ja. Also da bin ich jetzt gerade noch in der Vorbereitung, beziehungsweise ich hoffe, dass ich die Sachen bestellen kann. Andere Sachen sind schon da. Und ja, dann sollte das auch funktionieren. Ja. Ansonsten mache ich heute Abend noch eine Vorlesung.
Mhm.
Und ich war noch einkaufen. Aber das ist jetzt die Frage, ob ich das noch austrete oder ob ich das bis in 3 Wochen lasse, weil dann kann ich auch noch mehr dazu sagen, weil es ist tatsächlich noch nicht sehr viel davon angekommen.
Na, erzähl doch, was du gekauft hast nächstes Mal und jetzt, was du noch unterrichtest.
Aha, ich mache eine Vorlesung zum Thema Grip. Das heißt, Steadicam, Kran, was es nicht alles gibt, Stativ, Slider, Dolly, bla bla bla. Was gibt's für Grip? Was gibt's da für verschiedene Systeme? Was sind die Anwendungsbereiche der Systeme? Und dann natürlich auch praktische Beispiele, Filmbeispiele, wo wurde was verwendet, ein bisschen Making-of-Materialien und auch, wie schaut das Berufsbild des Grippers aus?
Mhm.
Genau, das mache ich heute Abend. Nach langer Zeit tatsächlich mal wieder. Eine Vorlesung, ja.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja meine im Januar, Februar gemacht, meine letzten, die jetzt anstanden. Also den nächsten kommen jetzt dann bald wieder Richtung Juni.
Ja.
Aber ja, also macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Also würde mir was fehlen. Also ja. Ich meine, wir beide machen es ja nicht. Ich meine, das wissen die meisten. Lehre ist jetzt meistens nie gut bezahlt. Aber am Ende des Tages ist es schön, was dafür zu bekommen. Aber wir machen es halt auch einfach, weil wir es gerne tun, weil wir gerne den Leuten was beibringen und was erzählen. Deswegen, da würde mir auch was fehlen. Und es freut mich, dass du immer noch da auch dabei bist und dass du da auch angefragt wirst regelmäßig.
Doch, das macht auch echt Bock. Ich musste diesmal sogar leider wegen USA einen Block absagen. Aber die haben schon gesagt, sie wollen mich nächstes Mal unbedingt wieder dabei haben. Ja. Sehr gerne. Nee, ich meine, wir sind ja auch verbunden mit der Hochschule durch eigene Studien dort. Macht immer wieder Spaß. Und was war bei dir? Jetzt habe ich monsterlang geredet. Ich habe fast keine Ahnung, 15 Minuten oder so.
Es war mehr, aber ich krieg's hin, das kurz, mich kurz zu fassen.
Mist.
ein Vielfaches von 15 Minuten. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals angerissen habe. Ich bin angefragt worden für eine ZDF-Doku-Serie.
Das hast du es auf jeden Fall erzählt.
Ja, ich glaube, im Podcast war es noch nicht so weit, weil als wir dann die letzte Recording hatten, war das immer noch so kein unterschriebenes Angebot und dann erzähle ich es ungern und so. Jedenfalls, falls doch, dann halte ich mich trotzdem kurz. Also ich habe eine Anfrage bekommen für eine ZDF-Doku-Serie, die, also es wird erstmal der Pilot produziert. ZDF hat den Pilot beauftragt. Es geht da um... doch, ich hab's erzählt. Da hast du nicht gesagt, darf man schon so viel Inhalt verraten?
Ja, genau.
Genau, es geht um Umweltcrime im Prinzip. Und es geht also um die erste Folge dieser Doku-Serie. Und also um den Piloten. Und die haben mich angefragt für Drohne, Green Consulting, Aufnahmeleitung, also jetzt Vorproduktion und dann am Set, Set-Aufnahmeleitung. Also ein Paket, dann habe ich ihn geschnürt. Und jetzt ist es so, es war immer in der Anfrage die letzte Märzwoche. Das ist jetzt nächste Woche für den Dreh. Und genau, aber es ist klar, letzte Märzwoche mündet im Ostern und da haben wir dann einen Karfreitag, ist ein Feiertag. Das heißt, irgendwo muss noch ein Drehtag herkommen, eigentlich zwei, um die 6 voll zu machen.
Mhm.
Es sieht jetzt, ich habe heute, also heute ist Dienstag, heute habe ich Informationen bekommen, um mögliche Dispos zu erstellen. Ja? Das soll ich nicht tun. Morgen früh um 11 Uhr, also Mittwoch früh um 11 Uhr, haben wir den allerersten Drehplanungscall, wo alle dabei sind, wo wir über das Projekt sprechen. Und so wie ich es jetzt in diesen Informationen, die ich jetzt heute Morgen, während ich noch woanders war, die Informationen bekommen habe, geht hervor, dass am Sonntag der erste Drehtag ist. Das heißt, die Crew aus Berlin kommt dann vermutlich Samstag an. Mhm. Mal gucken, ob wir dann da schon was tun und ob ich die dann da mal treffe. Und am Sonntag gehen wir dann auf den ersten Drehtag zu. Jetzt ist morgen Mittwoch, ne? Also nur mal zeitliche Abläufe.
Ja. Sind noch super viele Tage dazwischen.
Ja, und eigentlich war der Plan, ich fahre als Motivaufnahmeleiter mal hin und gucke mal und spreche mit den Leuten und so. Ich weiß noch nicht, wann ich es tun soll. Ich bin auch runterrationiert worden. Ich bin nur 2 Tage in der Vorproduktion gebucht. Dementsprechend, also es ist alles sehr kurzfristig jetzt. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen angefressen, was so die Kommunikation insgesamt betrifft. Das ist auch ein bisschen schade, also gerade sowas, ne, wie man vereinbart Dinge in einem Angebot, sowas wie zum Beispiel auch Anzahlungen oder sowas, ne? So was jetzt auch jetzt nichts Neues ist. Dass man einfach fair, weißt du, ich kenne die Firma nicht, die kennen mich nicht. Ich will ja nicht die volle Summe, sondern ich hätte gern wie vereinbart meine Anzahlung. Die Rechnung mit der Anzahlung liegt seit 2 Wochen. Also so lange ist auch nichts passiert produktionell, also nicht, dass ich hätte früher anfangen können zu arbeiten. Da werden schon Dinge passiert sein, aber jetzt noch nicht so in der Ausführung, dass ich was hätte tun können. Und die Rechnung liegt schon seit 2 Wochen und jetzt heute kriege ich die Mitteilung, ja, vielen Dank, ich musste noch eine Adresse anpassen gestern, habe ich dann gemacht und jetzt heißt es ja, wir werden sie dann in 2 bis 3 Wochen bezahlen.
Was?
In 2 bis 3 Wochen schicke ich mal, also in einer Woche schicke ich, ja gut, in 2 Wochen schicke ich meine Endrechnung, weil bin ich fertig mit dem Projekt. Und dann bringt mir die Anzahlungsrechnung nichts. Und ich habe auch schon viel Scheiße erlebt. So. Und ich will auch niemandem was unterstellen. Aber es ist doch legitim, eine niedrige vierstelligen Betrag, also wirklich niedrig, Anzahlung zu bekommen. Vor der Produktion.
Aber da würde ich sagen, hey Leute, euer Dreh ist am Sonntag. Entweder ihr überweist mir das jetzt mal schnell oder ihr könnt es alleine machen.
Also ich finde es wirklich, und dann irgendwie, es sind so Dinge vorgeschoben, wie wir firmieren gerade um, wir führen 2 GmbHs. Das ist mir auch alles ein bisschen, ich finde es auch alles ein bisschen, wir führen gerade 2 GmbHs zusammen. Ja, okay, macht man, kann passieren.
Trotzdem habt ihr ein Konto und könnt was bezahlen. Also.
Dementsprechend, das bin ich ein bisschen angefressen. Ich habe das heute Morgen, die Info bekommen. Da geht jetzt gleich nochmal eine Rückantwort an die Frau raus, dass das mehr als unglücklich ist, weil es wurde halt auch eine Anzahlung vereinbart im Angebot. Das sind so Kleinigkeiten. Und das nehme ich mir aber auch mittlerweile raus, das sowas zu beanstanden. Ne? Und zu sagen, ne, vor ein paar Jahren, wo wir noch jung dabei waren,
im Kindergarten.
Da hätte ich das natürlich schon ein bisschen bedachter und hätte ich vielleicht gesagt, ah komm, dann lasse ich es halt mit der, ne? Dann habe ich aber halt auch gemerkt, dass dann die Kunden lang nicht bezahlt haben oder auch mal Ausfall da war. Und mittlerweile ist mir das halt dann wirklich auch einfach egal, vor allem wenn man, wir reden auch von keine hohen Summen, ja. Aber das ist einfach dann unschön und ärgerlich. Aber jetzt schauen wir mal.
Wir erwarten ja von dir auch eine Professionalität.
Genau.
Also darf man das ja auch zurückerwarten.
Deswegen ist so eine Anzahlung ja völlig fair. Gut. Jedenfalls gehe ich jetzt dann morgen früh wahrscheinlich in die Dispo-Schreibe-Aktion, dass wir irgendwas haben um 11 an dem Call. Heute Abend würde ich gerne anfangen. Ich habe jetzt aber noch andere Termine und dementsprechend muss ich jetzt schnellstens mit diesen Infos diese Dispos machen.
Und dann machst du noch Podcast heute. Du opferst dich ja auch für unsere Zuhörer.
Natürlich, ja. Aber am Ende sage ich auch, ich reiß mir natürlich jetzt, ne, wenn ich so spät alle Infos krieg und wir viel Zeit hatten, muss ich halt auch sagen, ich reiß mir natürlich jetzt dann aber auch kein Bein raus. Ne? Also ich mache meine Arbeit und ich mache die Arbeit gut, aber wenn man nicht in der Lage ist, mir pünktlich, oder ich sag mal, mit sinnvollem Vorlauf mir Daten geben zu können, ich weiß, manchmal läuft es in der Filmproduktion, das wissen wir alle, nicht einfach rund und manchmal wartet man auf andere Antworten, aber ich habe das Gefühl, die Rückantwortzeiten sind schon sehr lang.
Ich könnte auch wetten, dass morgen in dem Meeting einiges anders ist wie heute Morgen in den Informationen.
Vermutlich, ja.
Davon würde ich ausgehen.
Deswegen, wir schauen mal. Ich habe auch Soundleute vorgeschlagen, Lokale. Ja, hier Locals zum Arbeiten. Ich habe halt Kontakte dann auch direkt dort, wo wir drehen. So. Das bietet sich halt super an, muss man kein Hotel zahlen. Ich habe jetzt heute mal nachgefragt, weil Anfang letzter Woche, also vor einer Woche, habe ich die Daten weitergegeben. Jetzt habe ich mal heute nachgefragt, hat sich jemand gemeldet bei dir? Nee. Ich weiß nicht, haben wir jetzt jemanden vom Sound? Haben wir jetzt niemanden? was ist los? Ja, also auch schade. Da, ich frage die Leute an, fühle vor, sagt, da ist ein Auftrag, gebt weiter hier, meldet euch bei ihm, erwartet auf euren Anruf, geht soweit alles klar. Und dann meldet sich keiner. Also Entschuldigung, auch das finde ich ein bisschen unprofessionell. Aber gut, vielleicht arbeiten wir in Baden-Württemberg anders, als das im Osten ist.
Könnte tatsächlich sein, also ohne jetzt mit irgendjemandem auf die Füße zu treten, aber ich glaube schon, dass in einer Stadt, wo, sage ich mal, so viel mehr produziert wird und so viel mehr Fluktuation bei Projekten ist und so viel mehr Arbeitskräfte am Markt sind wie in Berlin, dass, glaube ich, einfach der Umgang anders ist, weil einfach so viele Leute da sind und dies, das und vielleicht auch nicht ganz so familiär, ich weiß es nicht, oder nicht ganz so verbindlich. Ja. Das könnte schon sein.
Also ich habe es an den Preisverhandlungen gemerkt und was so eine Produktionsfirma jetzt aus Berlin, die jetzt konkret anfragt, bezahlt. So. Mhm. Also es sind auch schon andere Ansätze in der Kalkulation erkennbar. Das ist mir jetzt nichts Neues. Mhm. Ich weiß, dass in anderen Regionen Deutschlands, wo der Markt an Personal größer ist, auch andere Preise gezahlt werden. Aber hier wird das bezahlt, was hier bezahlt wird. Das habe ich von vornherein gesagt. Und das war dann auch okay. Aber man musste dann auch sagen, hier kostet es einfach anders. Wir sind hier.
Ja, vor allem, man muss sich ja überlegen, wenn sie dann sagen, ja, aber hier in Berlin kriegen wir die Leute günstiger. Ich so, ja, aber dann musst du halt mitbringen und ins Hotel unterbringen. Also genau. Das hilft dir ja nicht.
Ja, dementsprechend, ich freue mich auf die Produktion schon, ne? Das darf jetzt auch kein falscher Eindruck entstehen. Ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich auf die Produktion, aber am Ende ist immer, was erwartet man von mir und was bekomme ich zum Arbeiten? Ja, und meine Arbeit kann am Ende nur zufriedenstellend und gut sein für alle Parteien, wenn ich das Werkzeug, und das ist einmal Zeit und alle Informationen, rechtzeitig habe. Absolut. Und ich habe noch andere Termine und ich kann, wenn ich zwei Tage gebucht bin, kann ich mir eigentlich nicht eine ganze Woche blocken für vielleicht kommen morgen Informationen und ich kann loslegen. Weil so war es jetzt.
Das finde ich auch krass.
So war es jetzt.
Das finde ich.
Also ich bin ja nebenher noch in der Agentur. Ich konnte jetzt gerade heute sagen, wann ich in der Agentur sein werde diese Woche, weil ich jetzt mal ein grobes Gefühl habe, wie ich was planen kann. Aber wenn die jetzt, ich bin jetzt am Donnerstag in der Agentur geplant, wenn die jetzt morgen im Call sagen, ja, wir müssen am Donnerstag noch dies und das und da Motiv besichten, muss ich sagen, Entschuldigung, habe ich jetzt einen Termin?
Das ist nämlich der Punkt. Also das habe ich mich vorhin auch gefragt, wo du meintest, ja, wir drehen jetzt am Sonntag, vielleicht muss ich dann noch am Samstag hin, wenn die ankommen, so. Ja, aber was ist, wenn du da jetzt nicht kannst? Also wenn die so schon, die haben ja kein Exklusivrecht für diese ganze Zeit für dich.
Genau, und mal gucken, ob das zu irgendeinem Problem noch führt, aber so ist es halt. Ich kann mir halt, sie hatten mich für eine Woche gebucht ursprünglich, angedacht. Das hat man dann aus Kostengründen reduziert auf 2 Tage. Ich habe jetzt schon sehr viel mehr Zeit diese Woche irgendwie nicht investiert ins Projekt, aber mir freigeschaufelt, andere Sachen zurückgestellt, weil halt zu wenig, weil ich nicht weiß, wann geht's los. Ja, ich muss halt wissen, eigentlich sollte ich im Idealfall diese Woche, also dass ich letzte Woche wusste, welche 2 Tage diese Woche investiere ich ins Projekt und wann ist auch der Dreh. Das weiß ich jetzt heute, vielleicht morgen. Ja. Also ich freue mich, wenn ich arbeiten kann, freue ich mich und ich kann hoffentlich morgen loslegen und dann wird es auch. Und ich erzähle euch sehr gerne dann in 3 Wochen, wie die Produktion lief und was wir da für Gold produziert haben.
Ja.
Dann habe ich erzählt, ich habe Social Media Clips für mich selber gedreht, für Green and Fair, um da dann auch mal auf der Webseite Clips zu haben, die sind jetzt auch online für LinkedIn, aber auch um bezahlte Werbung, gesponserte Werbung auf Meta, Instagram, Facebook zu platzieren. Da habe ich verschiedene Versionen gedreht. Ich habe dann mir auch so eine Strategie überlegt mit so AB-Tests irgendwie. Das heißt, ich habe im Prinzip den Mittelteil, ich glaube, man sagt dazu im Fachjargon den Body.
Body Main.
Den habe ich dann irgendwie. Und dann habe ich aber verschiedene Begrüßungsszenen und verschiedene Call to Actions.
Das nennt man Hooks und Call to Actions.
Ganz genau.
Und die Begrüßungsszenen. Cool. Ist gut.
Und die hab ich so ein bisschen miteinander kombiniert. Ja,
ja, cool.
Dass man dann gucken kann. Das heißt, das bedeutet jetzt, ich habe dann 4:5 und ich habe jetzt 9:16.
Ja.
Und habe dann, glaube ich, von jeder Variante 9:16 oder 4:5, habe ich 16 Clips jetzt.
Oh wow, das ist schon eine ganze Menge.
Ich weiß jetzt nicht, ob das, müssen wir uns unterhalten, ob das jetzt so sinnvoll ist aus deiner Sicht oder du sagst, ja, das ist ja ein krasser Luxus, das hat man sonst nie. Das ist aber super, dass du das jetzt hast. Ich habe auf jeden Fall viele Varianten von Clips. Ich habe aber auch, die sind im Prinzip inhaltlich natürlich sehr gleich, nur dass ich halt die Leute anders abhole am Anfang und natürlich anders rausgehen lasse. Ja. Und ich habe jetzt Grafiken vorbereitet, ne? Also auch irgendwie zu 8 Themen in 4:5 und 9:16 habe ich jetzt verschiedene grafische Inhalte, einfach Standbilder ausgearbeitet, damit man auch was Bildmäßiges hat. Und da bin ich noch nicht ganz fertig, die Videos sind gerendert. Ja, dann müssen
wir uns mal zusammensetzen, wenn du da so weit bist.
Genau, dann ich muss jetzt mal irgendwie gucken, wie ich das Projekt rumkriege und dann muss ich noch Grafiken fertig machen, die sind noch nicht ganz fertig. Ja. Und dann, weiß ich nicht, irgendwann in 2 Wochen oder sowas kann man dann mal gucken. 3 Wochen. Genau. Was man damit machen kann, aber dann gucken wir mal, was so Social Media mäßig abgeht. Ich merke auf jeden Fall die organische Reichweite mit Videos, gerade auf LinkedIn, hat ganz gut angezogen, wenn ich was Textmäßiges oder ein Bild poste, dann geht es nicht so ganz so viral wie, also auch organisch, wie wenn ich jetzt ein Video mache. Also da kommt schon viel mehr Likes drauf.
Ja, Videos gibt es tatsächlich noch nicht so viel auf LinkedIn, deswegen kommt es da echt noch ganz gut.
Ja. Genau, und damit leite ich dann auch zum Hauptthema über für heute. Ich war heute Morgen bei meiner lokalen Sparkasse. Ich bin ja Sparkassenkunde, Geschäftskunde. So. Und da gibt es wohl immer mal wieder Veranstaltungen. Und ich war heute auf einem Vortrag zum Thema Cybersicherheit. Und da war, es war wirklich ein witziger Typ da. Der kommt aus Hamburg und der hat sehr viel, also der ist sehr, natürlich, sonst hätte er den Vortrag nicht gemacht, er ist sehr bekannt auch in der IT-Szene, hat mehrere Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit, die haben irgendwie zusammen 50.000 Unternehmen, die sie beraten und wenn du gehackt wirst, dann helfen die dir quasi, also die machen so Forensik und gucken, wie kann man jetzt da das meiste rausholen, dass da du nicht zahlen musst und wie kann man die Daten wiederherstellen vielleicht und wie kommuniziert man mit der Versicherung und so weiter.
Ja.
Sowas machen die und das war sehr, sehr beeindruckend, was man da, also wir haben da in diesem Vortrag, also es ging halt einfach um einen Impulsvortrag und auch so ein bisschen schocken, dass man sieht, wie schnell passiert was, wie schnell wird man gehackt und was passiert dann damit, weil man oft auch sagt, so ja, dann hat er halt mal meine E-Mail-Adresse, okay, aber davon kann man halt ganz, ganz viel machen, ne? Also von nur einer E-Mail-Adresse kann man halt recht schnell sehr weitreichend Informationen sammeln oder auch dann Angriffe starten.
Ja.
Und wir haben live Unternehmen gehackt, wir haben live Drucker gehackt, wir haben live irgendwelche Überwachungskameras uns angeschaut, die im Netz offen rumliegen. Wir haben besprochen, klar, Statistiken, welches Land wird am häufigsten angegriffen, das ist aktuell Deutschland zum Beispiel, wir werden am häufigsten angegriffen, was das betrifft, also Unternehmen. Wir haben auch gesehen, wie findet man denn raus, wie wird es ermittelt, wer wie oft gehackt wird oder auch von wem. Da gibt's tolle Techniken, um das rauszufinden, statistisch zu erheben. Und wir haben dann auch, kurz überlegen, wir haben live gesehen, wie man Daten, also eine komplette Identität kaufen kann für $10. Also krass. Da gab es Webseiten, die sind auch illegal, die sind aber auch im offenen Web, sag mal nicht mal im Dark Web, sondern auch ganz normal erreichbar. Und da kann man dann von einer Person, kann man auch gucken, ob man zufällig jemanden kennt, der so heißt und kann dann gucken, gibt es die Person und wenn es zufällig die Person gibt, kannst du von der Person dann im Zweifel für einen Zehner Ausweiskopien, Scans, du kannst E-Mail-Adresse, Passwort, die haben dann auch den kompletten Passwortmanager-Verlauf, dann siehst du, welche Webseite mit Benutzernamen, Passwort und dann kannst du für Zehner dir eine ganze Identität kaufen von jemandem.
Schon ein bisschen beängstigend.
Ja, total. Also das war auch so, glaube ich, der Grund dieses Vortrags. Gar nicht unbedingt jetzt direkt, was kann ich tun, sondern am Ende des Tages läuft es eh darauf hinaus, hol dir einen Profi, der dich dahin beraten kann, was du tun solltest. Aber erstmal das Bewusstsein wecken was kann passieren. Und das wollen wir vielleicht jetzt im Hauptthema auch mal mit euch durchspielen. In unserer Branche, was für Sicherheitsrisiken gibt es denn? Ja? Und auf was sollten wir denn achten? Was haben wir denn für Daten, die geschützt werden müssen? So. Ja. Und das wollen wir vielleicht so ein bisschen machen. Simon, wie sieht es mit deiner IT-Sicherheit aus?
Oh, ich kann es ganz schwierig einschätzen, muss ich ehrlich sein. Ich meine, alles, was meine Kundendaten angeht, bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Was hast du denn für Kundendaten?
Genau, Kundendaten sind natürlich meine ganzen Sachen aus der Buchhaltung, das heißt Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter und so fort. Und natürlich die ganzen Projektdaten, wo meine Kunden drauf zu sehen sind, dies, das. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich noch mehr E-Mail-Verläufe. Und da ist jetzt immer so die Sache. Also ich bin jetzt buchhaltungsmäßig umgezogen, habe mir jetzt eine Buchhaltungssoftware geholt. Da würde ich jetzt erstmal so von meiner Einschätzung davon ausgehen, dass die sich schon um den guten Schutz der Daten kümmern. Ja. Da habe ich auch entsprechend, sage ich mal, meine Zugangsdaten und so weiter und so fort. Dann habe ich meine ganzen Projektdaten.
An der Stelle muss ich mal ganz kurz mitteilen, ja, dass der Simon nicht mehr zu hören ist. Wir haben ein kleines internettechnisches Problem vermutlich.
Aber
vielleicht
ich rede
schneiden
doch
wir es auch
die
raus,
ganze
vielleicht
Zeit.
Lassen wir es jetzt gerade drin. Er kommt wieder.
Ich komme wieder.
Hallo?
Ich habe die ganze Zeit so schön geredet.
Du warst leider weg und du warst bei dem Punkt weg. Also für mich warst du weg, deine Aufnahme ist drauf. Aber setz doch nochmal an, du hast jetzt eine Software, wo du deine Kundendaten verwaltest oder dieses...
Richtig, ich bin jetzt auf eine Buchhaltungssoftware umgestiegen und ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass diese Daten vom Anbieter der Buchhaltungssoftware relativ gut geschützt sind. Mhm. Natürlich habe ich da meine Zugangsdaten. Die Zugangsdaten, Passwörter und so weiter können natürlich immer geklaut werden. Das ist klar. Das kann ich natürlich aber durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel erhöhen, diese Sicherheit. Das ist aber auch eine Sache, die ich nicht immer so sorgfältig pflege, um ehrlich zu sein, weil mir das manchmal zu umständlich ist. Je nachdem, welcher Service das ist. Also bei den meisten Services habe ich das. Es gibt so ein, zwei, wo es mir noch ein bisschen zu kompliziert ist.
Ja.
Weil es da zum Beispiel nicht über eine App geht, sondern immer nur noch über SMS.
Mhm.
Genau, das, ja. Deswegen, da würde ich, sage ich mal, alles, was so Buchhaltung, Kundendaten, Banken angeht und so weiter, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass es recht gut geschützt sein sollte. Meine ganzen Projektdaten, die habe ich alle offline und die sind auch nicht online zugänglich. Also selbst wenn sich jemand in meinen Rechner reinhackt, kann er auf diese Projektdaten nicht zugreifen, weil die sind nicht dauerhaft mit meinem Rechner verbunden. Mhm. Das ist einfach ein Offline-NAS-System, was da steht, oder eine Offline-Festplatte, die ich nur zum Bearbeiten quasi anschließe.
Aber das heißt, der NAS ist auch nur im lokalen Netzwerk und gar nicht mehr am Internet.
Genau, genau. Mhm. Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich so, dass ich das auch gar nicht immer angeschaltet habe.
Ja.
Also selbst wenn ich jetzt meinen Rechner ans Netz hänge und dann ist da automatisch mein Netzwerk da, auch das lokale Netzwerk, selbst dann ist das NAS-System nur dann Zugriff bereit, wenn ich es einschalte. Und das ist es sehr, sehr selten. Sondern wirklich nur, wenn ich arbeite. Genau. Und dann ist natürlich noch meine Mails. Ja, meine Mails, da liegen noch Projektdaten, da liegen Kundendaten, viele Informationen und so weiter. Das läuft natürlich auch über einen Hoster. Und da habe ich tatsächlich auch ein Passwort gewählt mit Absicht, was so gar keinen Zusammenhang hat mit irgendwelchen anderen Passwörtern, die ich irgendwo verwende.
Okay, ja. Also ja. Du benutzt andere Passwörter auf anderen Webseiten?
Ja, das sowieso. Mhm. Das sowieso. Ich habe da ein gewisses System für mich rausgefunden,
ja,
oder entwickelt, wo ich das benutze. Da sage ich mal, ja, das halte ich eigentlich schon für relativ sicher. Aber natürlich eine Mail-Geschichte. Ich meine, immer wenn ein externer Dienstleister gehackt wird und meine Daten mit betroffen sind, dann kann ich natürlich auch mit reingezogen werden.
Ja. Ja.
Was ich jetzt nicht einschätzen kann, inwieweit man beispielsweise auf meinen Rechner sich direkt hacken kann. Ich meine, ich kriege einen Haufen Spam-E-Mails, die werden immer direkt aussortiert.
Ja.
Weil einfach zum Beispiel im Impressum eine E-Mail-Adresse von mir drinsteht auf meiner Website. Das ist halt nun mal rechtlich, gesetzlich so vorgeschrieben, ja, dass da Kontaktmöglichkeiten sein müssen. Das heißt, da kommt auch immer wieder Spam rein. Da habe ich auch Spamfilter drauf und so weiter. Und eigentlich bin ich immer so davon überzeugt, solange ich nicht irgendwo dumm draufklicke, und da bin ich relativ sensibel für, würde ich mal von mir behaupten, fühle ich mich recht sicher.
Ja.
Ob dem nachher tatsächlich so ist, kann mir natürlich ein Hacker besser beantworten wie ich.
Mhm. Aber du hast schon ganz viele wichtige Dinge gesagt. Also zum einen, was haben wir denn für Daten in unserem Kontext? Wir haben Kundendaten. So, wir haben Adresse, wir haben Ansprechpartner, wir haben Telefonnummern, wir haben E-Mail-Adressen, wir haben den Inhalt des Verkehrs, der da kommuniziert wird. Genau, du hast jetzt gesagt, deine Kundendaten verwaltest du gar nicht bei dir lokal. Also du hast jetzt keine Liste mit deinen Kundennamen und mit Adressen auf deinem Rechner oder auf deinem Server liegen, sondern das findet halt dann bei diesem Anbieter statt, bei dem das Ganze liegt. Da ist natürlich, so ähnlich ist bei mir natürlich auch. Also ich habe eigentlich auch keine personenbezogenen Daten lokal, sondern auch bei so einem Anbieter für Rechnungsschreibung und halt Kundenverwaltung. Wichtig an der Stelle ist zu sagen, klar, auch wenn da zwei Faktor, absolute Empfehlung, genauso wie überall zwei Faktor zu haben, um dann eben nicht so einfach reinzukommen. Wichtig ist einfach zu wissen, weil das habe ich jetzt auch gelernt, wenn der Anbieter gehackt wird und die Daten sind weg, bei dem Anbieter. Ja, und dann ist auch der Anbieter wahrscheinlich dann insolvent und so weiter. Aber die Hacker löschen alle Daten oder verschlüsseln das, die bezahlen nicht und dann ist die Firma weg und die Daten sind auch weg. Am Ende des Tages, weil du ja auch Nachweispflichten hast gegenüber Finanzämtern und anderen Stellen und so weiter, am Ende des Tages haben diese Anbieter, genauso wie jeder andere Cloud-Anbieter, drinstehen, dass sie auch nicht haftbar gemacht werden können für Hackerangriffe. Und das geht sogar. Also die Anbieter, wie jetzt eine iCloud oder ein Google, können in ihren AGBs drin reinschreiben, dass sie sagen, ja, wenn wir Opfer eines Hackerangriffs werden und die Daten sind weg, dann kann man uns auch dafür nicht belangen, sozusagen. Ne?
Falls wenn, ich sehr spannend wenn die Daten weg sind quasi.
Zum Beispiel, ja. Genau, also halt aber nicht mehr verfügbar, ob die jetzt verschlüsselt sind und das Unternehmen wird erpresst. Entweder zahlst du den Betrag oder wir löschen alles oder wir lassen es verschlüsselt. Genau, oder sie werden direkt gelöscht von einem Hacker zum Beispiel. Ne?
Genau, klar, aber die Daten sind dann erstmal weg, das ist klar. Und das heißt, wenn das Finanzamt dann von mir irgendwas sehen will und die Daten sind weg, dann habe ich ein Problem.
Genau, das heißt, du müsstest dir überlegen, ein Backup zum Beispiel zu machen bei einem Anbieter. Ja? Ich meine, da muss ja noch nicht mal ein Hackerangriff vorliegen. Das kann ja sein, die Firma ist morgen insolvent und die Daten sind dann auch weg. Das heißt, da müsste man sich überlegen, eine Backup-Strategie dieser Daten und muss halt gucken, wo lege ich dieses Backup ab, dass es auch wieder rum sicher liegt. Ne?
Ja.
Also
ja,
nur mal klar. So als Gedankenspiel, was da so dahinter hängt, weil das habe ich mir auch erst jetzt bewusst gemacht und vielleicht sollte ich auch da mal eher öfters von diesem Anbieter, wo alles liegt an Kundendaten, da mal regelmäßig Backups machen.
Ja. Ne? Absolut.
Du hast gesagt, ansonsten, was betrifft es noch? E-Mails. Ne? Wichtig halt da auch ein anderes Passwort. Weil so das E-Mail-Programm ist so, oder der Zugang zu den E-Mails ist so das Schützenswerteste eigentlich. Weil ausgehend von deinem Account, von deinem E-Mail-Account, kann alles gemacht werden. Du verschickst eine Rechnung, die kann, bevor die beim anderen ankommt, kann die dann abgefangen werden. Da kann dann, hey, wir haben neue Bankdaten und dann geht die Rechnung weiter in einer veränderten Version mit einer anderen Bankverbindung und dann überweist dein Kunde das Geld denen auf ihr Konto. Ne?
Gab es tatsächlich einen Fall bei meinem ehemaligen Arbeitgeber? Ja, wo quasi eine Rechnung quasi abgefangen wurde sozusagen, Bankdaten ausgetauscht wurden und das Geld ist niemals bei dem Dienstleister angekommen.
Genau. Auch halt dann wichtig, klar, wenn jemand in einen Account von dir rein will, Passwort zurücksetzen, kann er dann auf deinen E-Mail-Account Zugriff haben, beantragt ein Passwort-Reset, das kommt auf deine E-Mail-Adresse, kommt in deinen Account rein. Das kann bis zum, weiß nicht, ob das beim Banking geht, wahrscheinlich nicht so leicht, aber es gibt andere Dienste, wo das wehtut, wenn da jemand anderes sich reinhacken kann über dein Postfach. Deswegen, das Postfach ist so auch, das gibt's zwar, das ist überall präsent und das wird jeden Tag mehrfach benutzt, aber das ist so nicht in den Köpfen drin, auch bei mir nicht, dass es eigentlich besonders schützenswert wäre. Mhm. Ja.
Ja.
Genau.
Warte mal, warte ganz kurz. Ja, mach ich. Entschuldigung.
Kein Problem. Also E-Mail-Adresse, äußerst schützenswert, E-Mail-Postfach, auch da, wenn es geht, mit zwei Faktor, ansonsten halt gucken, wie man das entsprechend mit einem langen Passwort, also das sollte einfach ein langes Passwort sein, dann anderweitig schützen kann. Ne? Und dann haben wir natürlich unsere Filme, also unser Drehmaterial, unsere fertigen Filme. Du hast gesagt, deine liegen jetzt gar nicht im Web zum Beispiel. Also deine liegen zum Beispiel auf einem lokalen Server, der aber nicht am Netz hängt. Bei mir ist zum Beispiel so, bei mir hängt am Internet. Somit, klar, wenn jemand mein NAS öffnet, über Sicherheitslücken, die bestehen können, deswegen auch immer wichtig, hier Updates zu fahren, regelmäßig zu updaten oder automatisch updaten zu lassen, dass da auch immer alles auf dem neuesten Stand ist, betrifft ja auch den Rechner. Aber auch da muss ich mir einfach mal überlegen, brauche ich das, dass es am Netz, dass die Filme quasi, dass das NAS, wo die ganzen Filmprojektdateien drauf liegen, dass das im Netz hängt. Ja?
Genau das war nämlich auch mein Punkt am Ende. Also bei mir war zum einen, ich habe dort, wo mein NAS steht, keinen direkten Internetanschluss. Das heißt, ich musste es immer irgendwie über Repeater und dies, das machen. Das hat einfach massiv die Bandbreite eingeschränkt. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, sag mal, brauche ich es überhaupt? Und ich meine, klar, manchmal ist es nett, wenn ich auf dem Sofa sitze und ich will was irgendwie im System noch schnell schauen, wie jetzt gestern Abend, da habe ich Bilder gesucht von Drehs und so weiter, weil ich diesen Vortrag in den USA vorbereitet habe. Wäre natürlich nett gewesen, ich hätte mich aufs Sofa setzen können und über WLAN einfach auf meinem NAS zugreifen können. Ja. Aber das passiert einmal im Vierteljahr.
Ja, verstehe ich. Ich meine, ich nutze es ein bisschen öfters, deswegen, dass ich mal den Kunden was freigebe oder sage, hier ist ein Ordner, leg da mal was ab, lad mir bitte was hoch.
Ja.
Das ist schon reizvoll, aber muss ich immer überlegen, lohnt sich das im Gegensatz dazu, dass ich dann, dass die Gefahr einfach da ist, dass es geöffnet werden kann und dann auch die Projektdaten. Ich meine, die Frage ist, was auch wieder hier, was will man mit Rohmaterial machen? Manchmal ist aber auch so, man dreht in Sicherheitsbereichen. Ich habe gerade eine Anfrage für einen Dreh in einem Server, in einem Rechenzentrum. Und wenn wir da drehen unter Auflagen und dann darf im Film auch nicht alles nachher rein, aber da werden natürlich vorne und hinten, wenn wir was drehen, irgendwie mal Gespräch drauf sein oder es wird vorne und hinten mal mehr drauf sein, als nachher im Film landet. Das hat ein Sicherheitsrisiko. Ja, das heißt, bei mir liegen Filmdateien, die ein Sicherheitsrisiko für jemand anderes darstellen kann. Auch das sowas muss man sich natürlich bewusst sein an der Stelle.
Absolut. Ja, ich meine, ich habe auch schon bei Kunden gedreht, wo wir nur mit Sicherheitsfreigabe rein durften und am Ende wollte sogar die Werksecurity, dass wir unsere ganzen Daten löschen, bis wir ihnen gesagt haben, hey Leute, das ist ein Auftrag von euch. Also klar, solche Sachen gibt es natürlich.
Ja.
Vor allem, wenn man in der internen Unternehmenskommunikation arbeitet. Ne? Also gibt ja auch Filme, die erblicken nie das Licht der Welt im Sinne für die Öffentlichkeit, sondern sind reine interne Geschichten. Da ist sowas dann natürlich häufiger der Fall.
Ja. War auch wichtig, vielleicht noch zum Abschluss, Notfallpläne. Haben auch viele Firmen Notfallpläne, aber wichtig, druckt sie aus und legt sie ab, weil wenn ihr gehackt seid und ihr habt keinen Zugriff auf eure Daten, weil alles verschlüsselt wurde, dann bringen euch die Notfallpläne digital gar nichts. Deswegen hat er angemerkt, druckt sie aus.
Ja, in dem Fall definitiv ausdrucken. Ja. Und was ich tatsächlich auch schon immer wieder mache, also wenn ich zum Beispiel ins Ausland gehe, sind auch einfach mal Backups zu fahren, grundsätzlich. Mhm. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt mein 2,5 Wochen unterwegs bin, ich habe jetzt schon Backups gefahren von meinem MacBook beispielsweise und so weiter, um da auch einfach sicherzustellen, dass selbst wenn was abhanden kommt, ich zumindest noch nachweisen kann, was für Daten waren da drauf, wenn ich sie auch natürlich selber auch noch brauche, um zu arbeiten und so. Aber wie du sagst, so Notfallpläne oder Sachen, die man sich ausgedacht hat, die nachher auf dem Gerät sind, wo man keinen Zugriff mehr drauf hat, die bringen ein wenig.
Ja.
Und manchmal sind es auch dann so Sachen, ich meine, das sind auch so Sachen, wenn wir vom Dreh nach Hause fahren, so im Idealfall, wenn wir mit zwei Autos fahren, ist eine Festplatte in dem einen Auto, die andere Festplatte im anderen Auto. Oder zumindest die eine ist im Handschuhfach und die andere im Kofferraum. Dass wenn du einen Unfall baust, so sage ich mal, die Daten nicht völlig hehl sind. Ja? Oder wir verlassen nicht das Set, bevor die Daten nicht fertig kopiert sind.
Ja.
Genauso auch mit dem Datenschutz umgehen zu Hause.
Und was, na klar, das war von der Sparkasse organisiert, die verkaufen auch Versicherungen, das war dann auch so. Das Ende noch an der Stelle, fand ich aber auch spannend, weil muss mal gehört zu haben, es gibt Versicherungen gegen so Cyberangriffe und da war jetzt zum Beispiel mal, klar, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, aber da war jetzt mal ein mittelständisches Unternehmen, Jahresbeitrag um die 600 €, das ist eine Vollversicherung, bedeutet, da ist auch drin versichert, wenn ihr gehackt werdet und ihr könnt nicht mehr arbeiten, dann ist der Ausfall, weil ihr nicht arbeiten könnt, auch mit, also abgedeckt zum Beispiel. Ja. Die Firma, die dann forensisch rangeht und dann die Daten guckt, was können wir retten, wo kommt der Hackerangriff her, die Forensik, die Agentur, die auch am Tag irgendwie, wo so ein Experte am Tag auch 1.000 € kostet oder noch teurer ist, auch das übernimmt dann natürlich die Versicherung. An der Stelle verkaufe ich keine Versicherung, aber ich fand es mal spannend, darüber nachzudenken.
Ja.
Für nicht mal 100 € im Monat, aber dann halt wirklich eine Cyberversicherung zu haben, falls es dann passiert, irgendwo doch abgesichert zu sein. Nur mal, ja, dass man es gehört hat.
Ist das abhängig von der Unternehmensgröße, vom Umsatz, von Mitarbeiter?
Ja, genau. Klar, okay, es wird noch nicht mehr geguckt, das steigt natürlich der Preis damit mit
mehr Geräten und so.
Ja, also genau, wie viele Daten sind da, welche Daten sind da und am Ende auch in welchem Sicherheitsbereich arbeitet man. Sind es Hochsicherheitsdaten sozusagen oder sind es eher so wie jetzt bei uns Rechnungsdaten, Steuerdaten, Finanzdaten und Rohmaterial vielleicht. Ne?
Ja.
Oder fertiges Schnittmaterial und die Projektdateien. Klar, also wenn bei einer Firma, die eine ganze Warenwirtschaft hat, ja, also die bauen irgendwas, die stellen was her oder die verkaufen Artikel und denen ihre Warenwirtschaft kippt um oder wird gelöscht, dann kannst du halt erstmal wahrscheinlich 2 Monate nichts verkaufen.
Wenn es reicht.
Genau. Und da muss es halt überbrückt werden, deswegen wird es wahrscheinlich teurer sein als jetzt bei uns zum Beispiel, wo wir deutlich weniger Aufwand und weniger Gefahr, dass die Ausfallzeit länger sein könnte. Ja, aber müsst ihr mal prüfen. Gibt es bestimmt viele Anbieter, die so eine Cyberversicherung anbieten. Ich durchdenke es mir jetzt einfach mal und guck mal.
Ich überlege gerade, als ich meine Versicherung Ende letzten Jahres gemacht habe, ich habe auch drüber geredet mit meinem Versicherungsberater, aber ich bin mir tatsächlich gerade nicht auswendig sicher, ob wir es ins Paket mit reingenommen haben oder nicht.
Ja.
Bin ich mir gerade nicht sicher.
Ja, damit würde ich sagen, schließen wir auch diesen Thementeil.
Kommen wir noch zu den Picks zum Abschluss, würde ich sagen.
Genau, du hast was dabei.
Ja, und zwar eins aus meiner Einkaufsgeschichte. Ich dachte, ich erzähle es ja schon. Jetzt spoilere ich zumindest eins von den Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar war ich schon längers mal auf der Suche oder der Wunsch in mir wurde immer größer, ein ordentliches Tele auf E-Mount zu haben. Ich habe einen 70-200-28 G-Master von Sony auf A-Mount, von den alten A-Mount-Kameras. Das kann ich zwar adaptieren auf E-Mount, aber funktioniert nur beim Foto mit Autofokus und nicht bei Video und bei Foto auch nicht mehr so richtig cool, weil es einfach schon Asbach uralt ist. Und jetzt habe ich lange drauf gewartet und jetzt hat sich's ergeben, dass ich A, Bedarf habe und B, das Objektiv auch rausgekommen ist, auf was ich warten wollte. Und zwar gibt es neben dem Sony 70-200-28 G Master gibt es jetzt auch eins von Sigma. Das haben sie jetzt erst neu entwickelt, ist glaube ich Anfang diesen Jahres rausgekommen, wenn ich es richtig, oder so Februar irgendwann. Also noch eine sehr neue Optik und die ganzen Reviews, die sagen alle, das Ding ist mega, kostet aber halt deutlich weniger. Und zwar, glaube ich, 700 Euro weniger als das Sony-Objektiv, je nachdem, welche Version man haben möchte. Und deswegen habe ich das jetzt gepickt. Sigma 70-200-28 für E-Mount. Das gibt es noch für L-Mount. Es gibt auch Varianten für EF-Mount, aber die gibt es schon länger. Und das Ganze kostet 1.700 Euro, glaube ich.
Mhm.
Genau. Ja, und das habe ich mir jetzt eingekauft. Und deswegen picke ich es euch, weil es eine schöne Optik ist für alle, die E-Mount machen und sich ein bisschen was sparen wollen und jetzt nicht im Highspeed-Sportfotografie unterwegs sind. Da schneidet das Sony nämlich tatsächlich besser ab. Aber für alle, die im Bereich Film und Content Creation unterwegs sind, da ist das ein mega Objektiv, was die Reviews sagen. Ich werde es jetzt selber ausprobieren und dann auch nochmal berichten.
Mhm. Sehr gut. Ja, ich suche auch noch irgendwie so ein Objektiv, aber hab den Anwendungsfall jetzt gerade nicht. Ich brauche es auch für EF, aber gut. Genau, ich picke euch eine App, die ist kostenpflichtig, direkt von der Mac, Hard Facts, 7 Euro, 6,99 Euro im iOS Store, ist von Blackmagic, nennt sich Bluetooth Plus for Blackmagic, ist mit diversen Blackmagic-Kameras kompatibel, auch mit meiner Blackmagic Pocket 6K und bietet die Möglichkeit, dass ich die Kamera über Bluetooth mit der App, entweder über die Apple Watch sogar, oder mit dem iPhone über die App fernsteuern kann. Ich kann eigentlich fast alles einstellen. Also im Menü ist mir schon aufgefallen, ich wollte, glaube ich, die Mikrofoneingänge ändern. Das musste ich, da musste ich an die Kamera dran. Aber sonst, ich habe damit die Schärfe. Also ich habe dann einfach, also die Kameras haben ja einen Autofokus. Der zieht nicht nach, aber ich kann einmal ein Objekt mit dem Knopfdruck scharf stellen.
Ja.
Und ich habe im Prinzip mich vor die Kamera gestellt, als ich selber für mich gedreht habe, ohne Zusatzpersonal, hatte einen Monitor, wo ich mich gesehen habe und habe dann darüber, klar, Zoom kann ich machen, wenn das Objektiv das hergibt. Ich kann die Blende einstellen, wenn das Objektiv hergibt. Ich kann alle Werte einstellen und ich kann halt auch Record drücken. Ich kann das Record beenden. Ich kann mir nicht das Live-Bild anzeigen lassen. Das ist Bluetooth zu wenig Bandbreite. Dafür braucht man einen separaten Monitor. Aber was mir sehr viel gebracht hat, ich konnte mich einfach scharf stellen. Ich habe mich auf meinen Punkt gestellt. Und auch wenn ich dann nach jedem Take vielleicht mich ein bisschen bewegt habe, weil ich einfach einen kleinen Schärfebereich hatte, weil ich ein schönes unscharfes Bokeh haben wollte, habe ich einmal auf den Knopf gedrückt für jetzt scharf stellen, habe dann auch am Monitor gesehen am Peaking, das passt auch, das hat funktioniert. Und ja, also das waren jetzt, wie gesagt, 7 Euro, die ich da investiert habe. Ich muss sagen, war es mir wert, weil es mir wirklich dann für alleine einen Dreh zu haben sehr viel Sicherheit gegeben hat, Stress und Arbeit gespart hat. Und jetzt kann ich die App auch noch mal öfters benutzen. Ich hätte schon mal Bedarf gehabt, habe aber da überlegt, brauche ich sie wirklich? Jetzt habe ich sie gekauft, jetzt habe ich sie einmal und kann sie weiter benutzen. Und ja, dementsprechend ja, ist das mein Pick für euch heute, die Bluetooth Plus for Blackmagic App. Genau.
Exzellent. Exzellent. Ja. Dann machen wir den Sack zu.
Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann dir eine gute Zeit dann im Ausland.
Dankeschön, wir werden uns hören.
Wir werden uns auf jeden Fall hören. Und wir hören uns dann vermutlich aufgrund dessen in 3 Wochen. Also so macht's gut und bis bald.
Arrivederci.